Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München grüße ich
Helmut Schmidt und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Helmut, grüß dich. Wir haben heute ein außergewöhnliches Thema. Es geht um Design und Usability. Mit Tom Cadera von Cadera Design sprechen wir im Hauptteil drüber. Zunächst aber aktueller Teil. Ich habe was Spannendes mitgebracht. Und zwar von der Universität Bremen ein Forschungsprojekt. Die wollen einen Donbot bauen. Und zwar
ein
Donbot. Der soll helfen, Ware im Einkaufsladen zu bestücken, also die Regale zu bestücken. Kennst du ja, die müssen ja immer wieder aufgefüllt werden und Joghurtbecher, alles Mögliche. Und da soll jetzt ein Roboter helfen, den sie entwickeln, der sozusagen während andere Leute, während du und ich da einkaufen gehen, befüllt der sozusagen die Regale neu. Was früher Studenten oder Schüler gemacht haben, sollen jetzt in Zukunft dann Roboter machen. Finde ich sehr spannend. Ich packe das auch in die Shownotes. Wieder ein neues Einsatzszenario von der Robotik.
Ja. Hey, super spannend. Das ist ja auch ein Thema, der genau in dem Bereich Fachkräftemangel geht, monotone Tätigkeiten, befüllen und entfüllen. Da würde sich oder bietet sich ein Roboter hervorragend an. Das geht ja auch ein bisschen in den Bereich, was ich beim letzten Mal gesagt habe, Logistik, wie wir über die Zahlen gesprochen haben, wie gut die Logistik bei Stihl, Jungheinrich und so weiter geboomt hat. Das wäre auch ein bisschen der Bogen zu meinem Thema. Teradyne hat ja gerade seine Quartalszahlen fürs erste Quartal veröffentlicht für mir und für Universal Robots. Und ähnlich positiv wie die Logistiker hat auch Universal Robots mit einem Wachstum von plus 33% im ersten Quartal zugeschlagen. Das zeigt eigentlich, dass der Maschinenbau wieder am Erholen, am Wachsen ist, was sehr, sehr freudig ist. Jetzt kommt natürlich die Teile und Lieferkettenproblematik, wobei man sich fragen muss, ja, war das nicht absehbar? Und warum hat man da nicht im Vorfeld ein bisschen besser geplant? Aber das Positive damit hinter den Zahlen ist eigentlich, da wird Universal Robots und Teradyne nicht alleine stehen. Auch die anderen Roboterhersteller, glaube ich, ziehen nach, wie es die Logistiker bereits getan hat. Ein Ende von Corona ist da. Und das ist ein positives Zeichen. Und gerade bei UA sieht man ja, das sind nicht die großen Maschinenbauer, sondern es ist genau der KMU, der Mittelstand, der sich erholt, der das Geld wieder hat, der automatisiert. Das finde ich ein sehr, sehr positives Zeichen nach vorne, ein positiver Ausblick. Und ich bin überzeugt, und das sieht man mit den ganzen Startups, die jetzt am Laufen sind, die ihre Finanzierungsrunden einfahren, dass da ganz viel passieren wird. Also ich finde es ein positives Zeichen.
Sehr schön. Ich habe auch ein positives Zeichen. ABB liefert 800 Industrieroboter an Volkswagen für die vollelektrische ID.Buzz-Serie. Da siehst du, es wird ja immer so gemunkelt, Robotik und Automobilindustrie, da geht nicht mehr so viel, aber anscheinend ist da durchaus noch Bedarf in dem ganzen Thema.
Ja. Absolut. Ich bin schon gespannt, was in den Tesla-Werken passiert und wer dort womöglich liefern darf. Ich nehme an, da werden einige Roboterbauer Schlange stehen und ich hoffe, dass die Auswahl auf die richtigen fällt. Doch, habe nichts gehört.
Die werden doch dann immer umlackiert, glaube ich. Ne? Die müssen ja immer auf dieses Tesla-Rot dann umlackiert werden. Ja. Wer war das? Ich glaube, früher war es Kuka, hatte er früher, oder? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, die sind mit Kuka gefahren. Dann gab es ja große Probleme, nicht wegen der Roboter, sondern eher wegen der Anzahl und Statements von wegen, es ist zu viel automatisiert, es sind ja wahnsinnig viele Automotive-Spezialisten abgewandert. Das zeigt aber auch der goldene Mittelweg und das ist ja die Zusammenarbeit Mensch und Maschine gut ausgewogen. Aber da wird sicher eines der nächsten ganz großen Projekte bei uns in Deutschland für die Roboterbauer fällig werden und bin gespannt, wie es da weitergeht.
Wir spielen uns die Bälle heute schön zu, weil ich habe noch den Elon Musk, nämlich auch im aktuellen Teil, der hat doch vor einigen Tagen getwittert, er hätte sich einen Hund gekauft. Und alle haben dann so bei Twitter, wieso hat er sich einen Hund gekauft? Ja, Tesla und Boston Dynamics haben einen Merger announced. Genau. Du kriegst jetzt zum Tesla, kannst du jetzt noch so diesen kleinen Hund dazu kriegen, der auch bei Merck im Werk unterwegs ist, genau. Und den gab es ja schon mal in der SpaceX-Version, da hieß er Astro. Und jetzt heißt er Lectronimo bei Tesla und du kriegst ihn im Prinzip dazu. $10.000 ist viel günstiger als das, was vorher war. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes.
Interessant.
Also diese Zusammenarbeit von Tesla mit diesem Hund.
Und es sind nicht seine ominösen Dog-Coins.
Nee, das sind nicht seine.
Könnte ja auch möglich sein,
wer weiß. Keine Ahnung, genau. Und dann habe ich noch was, nochmal kurz ABB. Die haben jetzt einen Cobot-Application-Builder auf den Markt gebracht, wo man im Prinzip mit AR sogar, also mit Augmented Reality, sich seine Bedienumgebung oder seine Einsatzszenarien bauen kann und dann im Prinzip Cobots da einsetzen kann und ausprobieren kann. Packe ich auch nochmal in die Shownotes.
Genau, pack das mal mit rein. Das wird sehr, sehr interessant werden und dort werden sich noch ganz viele tummeln, um dort wirklich die beste Lösung zu bieten. Und vielleicht sollte man da auch nochmal ein spezielles Thema draus machen, was das
genau
machen
geht. Also diese Vorkonfektionierung und genau, diesen digitalen Zwilling der Fertigung sozusagen und die Planung sozusagen da drin. Also da ist ja auch RBTX, die Plattform spielt da ja auch eine Rolle.
Zum Beispiel von Igos, der RBTX, der Siemens Robot Configurator, den du gerade angesprochen hast, von den Robotherstellern. Viele Plattformen sind dabei, so einen Konfigurator aufzubauen. Da wird auch die Reise hinsichtlich Do-it-yourself gehen. Da sollte man mal schauen, dass wir ein oder zwei gute Beispiele bringen, weil das für die Endanwender mit Sicherheit auch hochinteressant ist, ähnlich wie der letzte Beitrag ja auch sehr interessant ist. Aber jetzt freue ich mich natürlich, ein bisschen über Design zu reden, was ungewöhnlich ist. Das hört sich ja toll.
Genau, wir sind jetzt Laien und lauschen und stellen laienhafte Fragen an Tom Cadera aus Würzburg, aus meiner Heimatstadt. Hallo Tom.
Hallo, guten Morgen.
Tom, wir sprechen heute über Bedienoberflächen, über Usability und UX. Und bevor wir aber ins Thema starten, stell dich doch einfach in 2, 3 Sätzen kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und wie bist du zu Bedienoberflächen gekommen?
Ja, gerne. Ja, also ich habe 1992 die Firma Cadera Design gegründet. Ich habe davor Industrial Design in Braunschweig studiert, komme also aus der Zunft der dreidimensionalen Gestaltung. Und als Industriedesigner lernt man immer was über Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit. Und das ist mir von jeher ein wichtiges Anliegen gewesen. Das ist einfach ein Grundprinzip im Design. Damals gab es noch, ich sage jetzt mal, Videorekorder, die auch Industriedesigner gestaltet haben, die aber auch User-Interfaces hatten. Also genau genommen hat jedes dreidimensionale Produkt, und zwar ein ziemlich schlechtes, genau. Ja. Damals Aufnahmen programmieren war kein großer Spaß, ja. Und da bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden. Wir hatten das Glück, dass wir auch Professoren in Braunschweig hatten, die uns darauf hingewiesen hatten, dass User-Interface ein wichtiges Thema für die Zukunft sein wird. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, habe mich da vertieft und von Anfang an dann eben nicht nur dreidimensional gestaltet, sondern eben auch Benutzeroberflächen mir genauer angeguckt. Das sind manchmal dreidimensionale Dinge. Bei den Videorekorder waren es natürlich Schalter, Taster, die klassischen Controls. Aber da kamen immer mehr Softwarekomponenten hinzu. Ja, und so machen wir heute bei Cadera Design sogar im Schwerpunkt Software-Oberflächendesign, gerade für Industriethemen, für Maschinenbau, für IoT-Themen, für alles, was im Produktionsumfeld gebraucht wird und mit Design zu tun hat, sind wir heute schwerpunktmäßig unterwegs.
Super, das ist sehr, sehr interessant, weil man jetzt hat, ich zumindest, sagen wir mal, Design nicht zwangsläufig mit dem Maschinenbau einherbringt. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall mal auf unser Gespräch und unseren Austausch. Wo denn da wirklich der Nutzen ist, ich meine, wo ist es mir klar, aber wie er an das Thema rankommt, also wird sicher sehr, sehr interessant werden.
Und die Videorekorder war früher bei den Robotern genauso, Helmut, ne? Auch super schwierig zu programmieren. Heute geht alles Richtung neue Bedienkonzepte.
Ja, das ist richtig und da wird gleich die große Frage sein. Einer der Hauptschlagworte, wir haben es beim letzten Mal gesagt, heißt der No-Code, aber noch sehr viel häufiger über die letzten Jahre ist ja Usability, Ease of Use. Und damit wahrscheinlich genau auf Design und die Bedienbarkeit, wobei viele heute, auch aus meiner Erfahrung, das aus eigenem Antrieb machen, Startups, und sich keine Profis holen, die das gelernt haben. Und umso erstaunlicher ist, was die teilweise auf die Straße bekommen haben. Und mich würde es eben dann interessieren, wo dann der Profi, sprich du Tom, einherkommst, weil viele Startups versuchen das ja aus dem eigenen Antrieb oder dem, was sie sich vorstellen oder was die glauben, Ease of Use, Track and Board und wie so alles heißt, das wird sicher interessant werden.
Wie siehst du das, Tom? Sind das für euch Wettbewerber oder sind das potenzielle Kunden? Wie schätzt du das ein?
Normalerweise sind Startups dann in dem Gebiet der Industrie natürlich eher potenzielle Kunden. Klar gibt es auch immer mehr Startups, die was Ähnliches machen wie wir. Dann sind es Wettbewerber, aber die meisten Startups, die ich gerade so beobachte, das sind dann eher ja Firmen, die sich mit Industriethemen auseinandersetzen und neue spannende Services, Software oder Produkte auf den Markt bringen. Und ja, wie du schon sagst, Helmut, die machen dann selber alles am Anfang. Es geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Die Budgets sind noch klein, man versucht viel selber zu lösen. Da sind wir manchmal auch überrascht, dass da einige Naturtalente dabei sind, die schon wirklich vernünftige Benutzeroberflächen auch generieren können. Aber wir erleben da auch das Gegenteil, dass dann einfach doch an den Nutzerbedürfnissen vorbei Oberflächen konzipiert und gestaltet werden. Und ja, mehr konzipiert als gestaltet häufig. Also da gibt es schon viel Bedarf. Aber wir sehen dann aber auch hochprofessionelle Auftritte von jungen Firmen, die schon richtig klasse sind und die vielleicht auch schon eben auch sich da auch Hilfe von außen geholt haben, weil sie die Wichtigkeit dieses Themas erkannt haben und durchaus da auch Gelder für locker gemacht haben und da rein finanziert oder investiert haben.
Du hast gesagt, Thema Wichtigkeit.
Ja.
Ich habe mir ein paar der Produkte angeschaut und als Designer sagt man natürlich auch Optik, Haptik, aber sagen wir mal, der bodenständige Maschinenbauer, sowohl der vielleicht der Bediener, der Anwender, aber vielleicht auch der Entwicklung, haben wir ein paar die größeren ausgenommen, wo auch Design eine große Rolle spielt. Glaubst du, dass dort dieser Design-Nutzen, der Mehrwert, den ihr bietet, um wirklich diese Ease of Use, den Touch hinzubekommen, schon so weit bekannt ist? Oder wäre da auch noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig? Und wie könntet ihr dann noch mehr aus Sicht des Anwenders mehr Bedienerfreundlichkeit mit anbieten?
Also aus Sicht des Anwenders mehr Bedienerfreundlichkeit geht meistens, ja, weil es werden die Anwenderbedürfnisse oft nicht wirklich berücksichtigt, sondern man geht davon aus, dass man schon weiß, was der Anwender macht. Ja, da täuscht man sich sehr häufig. Aber das können wir noch mal ein bisschen genauer beleuchten, wie es auf dieser Ebene ausschaut. Ich finde es zunächst mal hochinteressant, dass eigentlich jetzt von der Managementseite immer mehr erkannt wird, welcher Wert hinter einer guten User-Bedienung steht, hinter einer guten Usability, hinter guter User-Experience. Also auch das emotionale Erleben wird ja immer wichtiger. Das wird, wie gesagt, vom Management immer mehr erkannt und auch von den großen Beraterfirmen. Ja, also es gibt dann zum Beispiel eine McKinsey-Studie, die sagt, dass Firmen, die konsequent auf Design, vor allem auf User-Design setzen, dass die wirtschaftlich erfolgreicher sind als andere. Also da passiert jetzt ganz viel. Deswegen beobachten wir dann auch immer mehr, dass da Wert drauf gelegt wird. Aber das Spektrum ist breit. Also wir sehen natürlich auch immer noch Firmen, die das noch nicht so erkannt haben.
Kann man das monetär messen? Gute userzentrierte Bedienoberflächen gleich mehr Output, gleich Prozesssicherheit, gleich spare ich mehr Geld ein?
Ja, also das kann man messen. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber diese KPIs, dann spricht man mittlerweile auch von KPIs, die man messen sollte aufgrund der Designmaßnahmen. Das gehört dann übrigens auch zu dem, was McKinsey empfiehlt. Es gibt da übrigens zahlreiche Studien. McKinsey ist nur eine, mittlerweile über 30 Studien, die diese Wirtschaftlichkeit von Designmaßnahmen untersucht haben und belegen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf diese McKinsey-Studie komme, da werden im Grunde vier Prinzipien vorgeschlagen. Das ist einerseits, dass man den User-Centered-Design-Prozess konsequent lebt in der Entwicklung solcher User-Interfaces. Und spannenderweise nicht nur da, das ist dann der zweite Punkt, dieser User-Centered Design-Prozess wird auch für alle anderen Entwicklungstätigkeiten empfohlen. Dann ein weiterer Punkt ist, dass man so diese bisherige starke Grenze zwischen Hardware-Produkten, Software-Produkten und Services aufhebt, sondern sagt, eigentlich erlebt der Kunde mit all diesen drei Dingen, immer die Produkte der Firma und hat da die Touchpoints zu der Firma und deswegen, das sollte als ein Erlebnis gesehen werden. Und der vierte Punkt, deswegen komme ich jetzt da drauf, eben ist dann eben das Messen all dieser Maßnahmen, die man macht, dass man hinterher schaut und die Kunden befragt, zum Beispiel was das Design Positives auf die Bedienung gewirkt, wie das gewirkt hat zum Beispiel. Also man kann es mit Nutzerfragen machen, aber man kann natürlich auch einfach ganz trivial Zeiten bei der Bedienung messen oder Klicks zählen, all diese klassischen Dinge. Also ja, man kann es messen, man sollte es messen und den Aufwand dafür einfach mit einkalkulieren, um dann eine hohe Sicherheit zu haben, auch wirklich diesen Mehrerfolg durch Design zu bewirken.
Super, es war ja wahrscheinlich Apple einer der Haupttreiber hinsichtlich Design und einfacher Bedienbarkeit. Im Maschinenbau stellt sich, könnte ich mir vorstellen, natürlich raus, also okay, viele dieser Produkte aus dem Consumer-Bereich sind jetzt nicht zwangsläufig für den Maschinenbau geeignet, wegen Robust, Spritzwasser, Schmutz und so weiter, dass relativ viele Bedienerfreundlichkeiten womöglich wegfallen oder technologisch nicht umgesetzt werden. Wie siehst du das? Oder ist man dann schon so weit, dass man sagt, das, was man im B2C-Bereich hat, kann man schon problemlos oder mit leichten Adaptionen auch im B2B-Bereich umsetzen, was den Maschinenbau angeht und die ganzen Einschränkungen wie Schmutz, EMV, WLAN, ist ein ganz großes Thema in den Netzwerken. Wie siehst du denn das?
Ja, hast du völlig recht, Helmut. Da ist der Maschinenbau, da ist die Industrie immer dem Konsumermarkt ein bisschen hinterher. Ich denke, das wird auch immer so bleiben. Wir haben da einfach nicht die gleichen Stückzahlen. Wir haben, wie du schon gesagt hast, andere Herausforderungen, die noch viel härter sind. Aber wir sehen natürlich trotzdem über die Dinge, die es da in dem Bereich gibt, im Bereich Elektronik und Software und Benutzeroberflächen, ganz, ganz viele Dinge, die da nah hinkommen. Also wir sehen diese Lücke eigentlich an vielen Stellen geschlossen. Sicherlich nicht an allen, aber man kann eine ähnliche tolle User Experience an Maschinenoberflächen heutzutage erzeugen, wie auch an den Consumer-Produkten. Und ja, und Apple war da natürlich immer ein Vorreiter, ist nach wie vor ein schönes Vorbild, auch wie konsequent man genau diese Dinge machen kann, eben diese ganzen Touchpoints der Kunden zu treffen und eine gesamtgute User Experience zu ermöglichen. Insofern ist es nach wie vor in aller Munde und sicherlich eine Blaupause für viele. Im Industriebereich wird man nicht ganz so weit gehen können und müssen, aber die Prinzipien sind doch die gleichen und die Prinzipien helfen auch einer Maschinenbaufirma erfolgreicher zu sein durch diese Designorientierung.
Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt sagt ihr beide, Apple ist der Vorreiter. Was haben wir denn vorher gemacht? Haben die Unternehmen vorher nicht auf ihre Kunden gehört oder kannten die Prozesse nicht oder wussten die nicht, wie die mit dem Roboter umgehen oder was die damit machen? Und auf einmal sprechen jetzt alle von User-Centered Design. Haben die vorher das alles verschlafen, Tom?
Ja, schon ziemlich viel, ja. Also zunächst mal in der Vergangenheit ging es natürlich nur um Funktionalität. Da war man froh, wenn so eine Maschine dauerhaft lief, hohe Verfügbarkeit hatte, wenig Stillstandzeiten. Das ist heute natürlich immer noch so der Fall. Aber da ist die Leistungsfähigkeit oder da sind diese rein funktionalen Werte immer vergleichbarer zwischen den Firmen geworden und man hat immer weniger Möglichkeiten, sich zu unterscheiden. Und da wurde einfach das Thema User Interface Design zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal. Und früher hat man dann einfach eher akzeptiert, dass man einen höheren Lernaufwand betreiben musste. Da wurde man halt angelernt an so einer Maschine mit einem relativ großen Aufwand, mit kryptischen Bedienfolgen, mit Dingen, die man sich merken musste und sich nur schwer merken konnte. Aber irgendwann hatte man es drauf und dann lief das und alle waren zufrieden damit. Und das hat sich halt jetzt zum Glück mittlerweile verändert, dass da eine höhere Sensibilität dafür da ist, dass es auch besser gehen kann.
Helmut, das ist ja für unsere Robotikbauer ziemlich eine Bankrotterklärung. Funktional alle ziemlich ähnlich und das letzte entscheidende Unterscheidungsmerkmal wird die Bedienoberfläche sein.
Ja, und deswegen versuchen ja ganz viele jetzt halt auf das No-Code, um das zu sagen, beziehungsweise auf die Usability zu gehen. Und dort merkt man allerdings schon, wenn man dieses sogenannte Teach Pendant in der Hand hält, wie weit dort die Optik, die Haptik, die Bedienungsfreundlichkeit schon auseinandergeht. Aber jeder sagt, er ist der Beste. Das geht aber los mit Integrieren von diesem Notausschalter als Möglichkeit. Es geht da los, dass man den tatsächlich mit einem Dreipunktschalter hat, womöglich für Industrieroboter oder Cobots verwendet. Und die ersten gehen schon Richtung Tablet. Aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Aber es ist tatsächlich, wird es interessant, wenn man am Ende die Leistung des Roboters ausschließlich am Bedienelement ausmacht. Aber ich glaube, wir reden ja in erster Linie und auch der Verband, wir wollen ja an den KMU, an den Mittelstand, an die große breite Masse, an den Endanwender, inklusive dem Handwerker. Und dort ist es natürlich schon wichtig, dass der Handwerker, der Bediener, der vielleicht nur eine Fräsmaschine hat, dass er mit der problemlos umgehen kann und nicht nur 10. Also es wird interessant bleiben. Und deswegen da meine Frage an den Tom. Gibt es dort aus deiner Sicht schon den Best Practice oder wer macht es aus deiner Sicht schon sehr, sehr gut, ist sehr weit von der Umsetzung von dem, was die Maschinenbauer machen? Es gibt ja große Namen in der Branche, ob es ein Trumpf ist, ob es ein DMG Mori ist, ob es ein Deckler ist, wie sie alle heißen. Wo würdest du sagen, der oder diejenigen sind da schon ganz weit und haben es verstanden?
Ja, also ich glaube, die Namen, die du da genannt hast, sind schon mal nicht schlecht. Also klar, bei Trumpf, weiß ich, wird ja ein großer Aufwand betrieben. Für die hatten wir auch schon mal ein bisschen was zu tun. Ich habe viel mit Verpackungsmaschinenherstellern zu tun, gerade im Pharma- und Medizinbereich, Ullmann, Harro Höfliger, die sind da gut unterwegs. Bei dem Gemori beobachte ich von außen so ein bisschen, dass sich da einiges getan hat. Da entdecke ich zumindest eine attraktive visuelle Gestaltung zu der Bedienlogik, zur eigentlichen Usability, die natürlich immer unterhalb von so einer schicken visuellen Erscheinung liegen sollte. Dazu kann ich dann weniger sagen.
Ah, da ist er kritisch. Merke ich schon so. Da ist er kritisch, der Tom.
Nein, haben wir eigentlich noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Wir haben zwar schon auch mit Werkzeugmaschinensteuerung für Siemens zu tun gehabt, aber an der Drehmaschine selber, dann die eigentliche Bedienung, die ist nochmal ein eigenes Thema. Ne? Da habe ich wirklich nur eine Außenwahrnehmung und da habe ich nur ein Gefühl, kann ich nichts Kompetentes, nichts
Konkretes sagen. Dann vielleicht ganz anders. Wenn du die freie Entscheidung hättest, heute bei einem Roboterbauer arbeitest, wie würde das State-of-the-Art zukünftige Bedienpanel ausschauen? Würde es überhaupt noch eins geben? Ich meine, es wird auch viel über Gestensteuerung und Sprachsteuerung als mögliche geredet. Wenn du der Designchef von irgendeinem Roboterbauer wärst, was wäre deine Vision oder wo glaubst du, könnte die Reise hingehen?
Ja, also wir beginnen ja immer damit, dass wir bei einem Projekt anschauen, was braucht denn der eigentliche User? Also man muss natürlich immer die Aufgaben kennen, die da zu erledigen sind. Was muss der im Alltag tun? Was muss der in der Inbetriebnahme erledigen? Was braucht der, wenn er eine neue Handlungsfolge einlernt und all diese Dinge? Das ist immer die Basis. Und aufgrund dieser Basis, dass wir eben ja ein genaues Bild davon bekommen, welche Aufgaben in welcher Form zu erledigen sind, dann erst können wir Vorschläge machen, was da jetzt die beste Interface-Lösung dafür ist. Aber so rein vom Gefühl her bin ich bei dir, Helmut, das wird wahrscheinlich so ein mobiles Panel sein. Das wird immer mehr Richtung Sprachsteuerung gehen. Das wird sicherlich in Gestensteuerung gehen. Und ja, was jetzt zum Glück ja schon viel eingezogen hat, das haben wir vor vielen, vielen Jahren schon vorgeschlagen, dass man einfach die Elemente bei so einem Roboter einfach in die Hand nimmt, an Ort und Stelle bringt und sagt, so da soll er hin und das teach ich jetzt. Also dieses wirklich hands-on und konkret werden im Raum ist sehr viel intuitiver zu machen, als wenn ich irgendwelche Achsenbewegungen da einprogrammiere und schaue, was passiert. Und es geht natürlich auch viel schneller. Ja. Würde ich mir übrigens auch vorstellen, wenn ich mir einen Bagger anschaue, da sehe ich auch immer ganz viele Joysticks und Elemente, mit denen ich die Baggerschaufel betätige. Gedanke, den ich schon lange habe, warum nicht in der Kabine auch so eine kleine Baggerschaufel in die Hand nehmen und die bedienen und der große Bagger draußen, der in den Sandhaufen eintaucht, der macht dann genau das Gleiche. Könnte ich mir auch vorstellen, ist eine spannende Überlegung. Und was Ähnliches ist in der Roboterwelt in den letzten Jahren ja an vielen Stellen passiert.
Jetzt würde mich mal interessieren, Helmut, jetzt hast du ja gerade schon diese neue Zielgruppe definiert, also KMUs, Handwerker. Jetzt muss ich ja, wenn man nach Toms Logik geht, muss ich ja erstmal zuschauen, was machen die mit meinem Roboter, wie sind deren Prozesse. Und das wird ja jetzt super schwierig für unsere Roboterhersteller, weil auf einmal werden die ja nicht nur mehr beim Schweißen eingesetzt, sondern auch beim Be- und Entladen. Überall sieht es anders aus, jeder hat seine Besonderheiten. Und wenn Tom sagt, man muss erstmal den User anschauen und wie damit umgeht, dann wird das ja ein Riesen-Act für die Robotikbauer.
Ja, das wird ein Riesenaufwand, es sei denn, dann ist es immer noch Aufwand, aber man bricht das ähnlich wie bei einem App Store in Apps runter. Dass man sagt, wie bediene ich eine Maschine fürs Maschinenbeladen, wie mache ich Schweißen, Kleben und so weiter und habe dann fertige kleine Bausteine, Programmbedienbausteine wie eine Oberfläche, versuchen jetzt sich auch schon einige an das Thema ran. Das wird zwar aufwendig, weil du jeden diesen Prozess dir mal genau anschauen musst, aber dann lässt er sich natürlich duplizieren oder gewaltig skalieren. Ob das denkbar ist, Tom, das wäre eine Frage an dich, oder ob das gar keinen Sinn macht, wenn man sagt, nee, das ist eigentlich zu detailliert. Man geht es eher generisch in der Oberfläche an, da bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Da bist du der Spezialist wahrscheinlich.
Ja, nee, halte ich für eine sehr gute Idee, Helmut. Ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach wiederkehrende Bewegungsmuster eben abspeichert, denen Namen gibt und sie dann aneinander kombiniert und je nach Bedarf eben aufruft. Das ist ein Prinzip, das man an anderer Stelle im User Interface Design auch hat. Und warum soll das hier nicht funktionieren? Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, das kann man dann als App bezeichnen oder eben als Liste vorhandener Bewegungsmuster. Keine Ahnung, bin ich jetzt nicht genügend im Fachthema drin. Das dürfte eine gute Möglichkeit sein. Trotzdem, glaube ich, wird es immer wichtig sein, da eben die Augen offen zu halten und bei den Nutzern draußen ständig die neuesten Anforderungen und neue Aufgaben immer wieder dann in genau solche Dinge einfließen zu lassen.
Das wäre ja spannend, wenn ich sozusagen von meiner Bedienung auch immer ein Feedback an den Entwickler zurückschicken könnte, dass er merkt, aha, der bedient den ganz anders, den Roboter. Der macht was mit der Bedienoberfläche, was ganz anderes, was ich nie gedacht hätte. Dass man so eine Feedbackschleife implementiert.
Ja, absolut. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Nur so kriegst du natürlich die Nutzeranforderungen dauerhaft und sicher raus, indem man dann Feedback dazu geben muss. Das ist nämlich dann gleichzeitig der Nachteil dieser abgespeicherten Bewegungsmuster, dass sie wahrscheinlich dann doch im Detail nicht ganz dem entsprechen, was der Nutzer braucht. Dann braucht es entweder sehr einfache Adaptionsmöglichkeiten oder eben so ein Feedback, Leute, bitte macht mir das anders, und dann wird da vielleicht eine Variante draus erstellt, keine Ahnung. Also da wird es sicherlich relativ komplex bleiben. Ne?
Das heißt, in Zukunft tracken wir nicht nur Fehlercodes mit, sondern auch vielleicht die Bedienung des Systems.
Also ist zumindest eine schlaue Idee. Ne? Über dieses Kundenfeedback, das Produkt ständig weiter zu optimieren, ist sicherlich eine Idee, die dem Hersteller einen ordentlichen Vorsprung verschafft.
Was meinst du, Helmut? Ist das was für unsere Robotik-Jungs?
Ja, ich glaube, das könnte durchaus interessant sein. Ich sehe nur eine Frage, die bei mir noch aufpoppt. Klar, wir haben gerade über das Thema der KMU als mögliche Endanwender gesprochen. Wir haben mit dem Thema dieser KMUs und der Endanwender natürlich auch das Thema der Überalterung der Gesellschaft. Das heißt, die Bediener und die Anwender sind irgendwann 60%, wahrscheinlich 50 oder 60 plus, ist denn das dann überhaupt noch die Zielgruppe? Also egal welche Bedienungsanleitung, ob Auto, Telefon, Tablet, es ist alles super einfach zu bedienen. Ich brauche davon vielleicht 10% und mit vielen anderen Themen, wo jemand behauptet, das ist so super einfach vom Navi und so weiter, Voice Control, da steige ich dann aus, weil ich sage, du, so einfach ist es doch nicht, das ist zu abgespaced. Ist das nicht eine Gefahr, dass gerade die damit arbeiten wollen oder müssen, dass man da sagt, naja, du machst das einfach, aber die Generation ist eigentlich dem Thema nicht gewachsen?
Also diese Frage ist natürlich eine, die immer relevant ist. Wir haben ein Riesenspektrum in der Alterszusammensetzung. Es kommen immer mehr die Digital Natives nach, aber wir haben natürlich jetzt dann eben auch ein paar oder noch relativ viele Digital Immigrants da im Spektrum, denen man nicht ganz so viel zumuten kann wie den Natives. Und die Kunst ist dann immer, möglichst beide zu bedienen und nicht zu überfordern einerseits und auch nicht zu langweilen andererseits. Aber ich denke, das gelingt gut. Also das kann man einfach machen. Das muss man ohnehin bei fast allen User Interfaces tun, ne? Weil wir ja immer diese Bandbreite an Usern haben oder fast immer.
Ja, und du machst ja das User-Interface nicht nur auf 2 Jahre, ne? Das ist, glaube ich, auch das große Thema. Also, wenn du so ein User-Interface für eine Maschine oder eine Robotik, dann sind es ja 5 bis 10 Jahre, bis dann wieder eine neue Generation an Interfaces kommt.
Ja, ganz genau. Und wir haben Maschinenbaukunden, die haben ihre Maschinen da 20 Jahre beim Kunden stehen. Da ziehe ich immer wieder den Hut, wie lang diese Maschinen laufen und problemlos laufen. Das ist nochmal eine andere Dimension. Das, über die Dimension sprechen wir in der Robotik sicherlich noch nicht, aber das kommt auch noch. Und ja, das ist einfach in der Industrie sehr viel langlebiger und nicht ganz so schnell unterwegs wie im Konsumermarkt.
Ist das dann euer Job, vielleicht auch eine leichte Anpassung von Bedienoberflächen zu ermöglichen, dass man nicht sagt, ich muss jetzt nach 10 Jahren alles auswechseln, sondern ich spiele nach 5 Jahren vielleicht ein Update auf die Bedienoberfläche drauf?
Ja, also mit der Technik heutzutage tendenziell gar kein Problem mehr. Bei der Maschine, die da jetzt da draußen schon steht und seit 20 Jahren läuft, sicherlich eher ein größeres Problem. Aber bei den Dingen, die wir heute neu anfassen und vor allem die unsere Kunden neu anfassen, da haben wir so eine Technologie, dass es meistens sehr einfach ist, dann nochmal mit dem Update zu kommen. Auch die Designsysteme an sich sind sehr viel modularer und nachhaltiger geworden. Wenn uns der Kunde das denn erlaubt, das ist dann natürlich auch immer eine Frage des Budgets, so ein Designsystem, das dann nachhaltig gewartet, geändert werden kann, zu erstellen, ist ein bisschen mehr Aufwand, als jetzt einfach nur mal eben schnell ein UI für ein kleines Display möglichst schnell zu erstellen. Also da ist dann auch wiederum eine Planungs- und Budgetfrage dahinter.
Wobei Budget ist natürlich das eine. Viele Maschinenbauer sagen natürlich auch, never change a running system. Wenn das Ding einmal gut läuft, mein Bediener und Benutzer es im Griff hat und plötzlich kommt ein Update und es funktioniert nicht mehr, sowohl Software-Update oder womöglich natürlich eine andere Bedienungslogik, auch wenn die vielleicht einfacher wäre und der Anwender vielleicht 5-mal gesagt hat, du lass uns doch das anders machen und plötzlich ist das über ein Update eingeflossen, weil das Budget womöglich vorhanden war. Und dann sagt der Bediener, da hätte man vielleicht auf die Reise mitbringen sollen. Wie wichtig ist denn das, die Anwender dann damit auch zu integrieren? Also ich werde zum Beispiel bei einem Update bei meinem Telefon nicht gefragt und wundere mich hinterher, warum nichts mehr funktioniert.
Ja, genau. Diese Frage haben wir natürlich auch in Dauerschleife mit unseren Kunden, weil immer dann, wenn eine Änderung vorgenommen wird, dann hat der bisher gewohnte Anwender einen Lernbedarf. Er muss umlernen. Das ist auf den ersten Blick immer ein bisschen ärgerlich und erfreut erstmal keinen. Wenn denn aber eben die Neuerung deutlich Vorteile bringt, dann erleben wir innerhalb kürzester Zeit auch die Akzeptanz und die Zustimmung und häufig auch Begeisterung. Na, erstmal ist so eine emotionale Hürde, jetzt habe ich das alles mühevoll in Jahren gelernt und konnte es aus dem FF und musste überhaupt nicht mehr nachdenken, konnte intuitiv da arbeiten, egal wie kryptisch und kompliziert und auch Code, womöglich noch codegesteuert es war. Das ging natürlich irgendwann in Fleisch und Blut über. Aber wenn man da nie was ändern dürfte, dann hätten wir immer noch den Stand von vor 30, 40 Jahren und wären auf dem gleichen umständlichen Level. Das stößt zum Glück immer mehr auf Akzeptanz, dass man dann eben ein kleines Umlernen für deutliche Vorteile dann doch begrüßt in Summe. Aber zunächst mal gibt es immer diese emotionale Hürde, ganz klar.
Was mich interessieren würde, du hast ja gesagt, das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Jetzt stelle ich mir vor, Helmut, ich kaufe mir ein UR, ich kaufe mir einen Fanuc und ich kaufe mir einen Fruitcore. Und die baue ich jetzt in meine Fertigung ein und jetzt haben die alle unterschiedliche Bedienoberflächen. Das nervt mich ja als Bediener auch wieder. Wenn jetzt alle sich über die Bedienoberflächen unterscheiden, ist es ja super anstrengend für den Anwender, sich dort auch wieder reinzuarbeiten. Tom, gibt es da Standards? Gibt es da Standardsbestrebungen?
Also natürlich wäre das schön, wenn da überall Standards vorhanden wären. Ein paar Konventionen haben sich ja durchgesetzt. Also es gibt einfach ein paar UI-Elemente, die gerade so aus dem Smartphone-Bereich auch sich jetzt überall in der Industrie breit gemacht haben. Ich nenne mal so ein Beispiel, so ein, das sogenannte Burger-Menü, also dieses Hauptmenü, das da mit diesen drei Strichen visualisiert wird. Das setzt sich immer mehr durch und das ist schön, dass das alle erkennen als Hauptmenü und da finde ich dann weitere Funktionen. Wir versuchen möglichst viele solcher Konventionen reinzunehmen. Das wird natürlich, je spezifischer die Anwendung wird, immer schwieriger. Aber innerhalb dieser Roboter-Szene wäre das natürlich genauso wünschenswert, dass sich da bestimmte Dinge als Standard durchsetzen.
Wobei wir haben ja, Robert, mit Fuzzy Logic Robotics gesprochen oder es gibt den Siemens Robot Integrator. Die arbeiten ja genau an Themen einer Plattform, um jeden Roboter oder viele Roboter unabhängig von deren Bedienoberfläche über eine übergelagerte, Siemens macht es über SPS, Fuzzy Logic über die eigene Steuerung und andere sind dem Thema dran. Das wäre ja wahrscheinlich genau ein solcher Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, da ist einer, der übergeordnet genau diese zwei oder drei oder vier Roboter, die ich habe, aus einer Hand dann bedient und programmiert. Das wäre ja wahrscheinlich genau der Weg und an dem arbeiten ja die ein oder anderen Startups.
Ja, aber für unseren KMU mit zwei Robotern, mit dem rentiert sich die Plattform wahrscheinlich nicht.
Unwahrscheinlich, das stimmt.
Der muss ein Fanuc und ein UR und ein Fruitcore selber alles wieder einrichten. Und dann wäre es halt schon hilfreich, dass man so gewisse Standards drin hat. Aber da tun sie sich schwer, Tom, alle, oder?
Ja, das kennen wir ja aus Wettbewerbssituationen. Ne? So ein ganz früher, jetzt komme ich doch mal auf diese Videorekorder zurück, allein diesen Standard für die verschiedenen Systeme zu finden, das hat irgendwie, hat es überhaupt mal geklappt, frage ich mich gerade. Da gab es, irgendwann hat sich eins mehr durchgesetzt, aber die anderen liefen auch noch eine Zeit lang parallel. An manchen Stellen funktioniert es dann doch, ne? Wenn ich dann wieder an Bluetooth denke, da haben sich geschafft, alle Hersteller zusammenzufinden. Und
verdient auch keiner mit Geld.
Mag sein, ja. Das ist vielleicht der Grund, ne? Ja. Aber wünschenswert wäre es, ne?
Gibt es da im VDMA oder in den Verbänden Bestrebungen, sowas zu tun, dass man an sowas arbeitet? Ich meine, der VDMA, die Automobilisten, die sind ja immer super interessiert, Standardbehälterboxen. Gibt es da was oder ist da wirklich Funkstille?
Gute Frage, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber es wäre tatsächlich, bin ich völlig bei dir, wenn es das nicht schon ist, wäre es auf alle Fälle eine Aufgabe für einen Verband.
Also ich kenne es auch nicht. Es gibt natürlich das Thema der OP zu UA als Steuerung, dass man sagt, okay, sowas versucht man zu übernehmen. Aber Bedienung selber ist mir auch nicht bekannt. Tatsächlich ein interessanter Ansatzpunkt, das von der Seite mal aufzunehmen.
Ja, finde ich auch.
Jetzt würde ich am Ende noch eine Frage. Du hast ja jetzt ganz viel über Bedienoberflächen gesprochen. Du kommst ja eigentlich von dem Design, also von dem Design eines Hardware-Produktes. Fehlt dir das mittlerweile so ein bisschen, das Thema Design von Produkten? Oder gewinnt das auch an Bedeutung in der Industrie?
Gewinnt genauso an Bedeutung in der Industrie. Und diese, vielleicht habe ich es vorhin ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, das, was McKinsey und Konsorten sagen, bezieht sich genauso aufs Industrial Design. Wie gesagt, dieses Auflösen aus der Unterschied Hardware, Software und Services ist ein wichtiger Aspekt. Das Gesamtprodukt ist das, was das Produkterlebnis ausmacht. Und auch da ist ein Unterscheidungsmerkmal ein ganz wichtiges. Das habe ich als Betrachter, wenn ich vor so einer designten Maschine stehe, ein ganz anderes Qualitätsverständnis, eine ganz andere Qualitätserwartung, ein anderes Qualitätsversprechen, als wenn ich vor einer nicht designten Maschine stehe. Und das natürlich haben wir auch in der Hardware dann mit ergonomischen Aspekten zu tun. Auch da geht es dann um Gebrauchstauglichkeit und nicht nur um eine schicke visuelle Optik. Sondern ich muss dann ja auch Zugänglichkeiten sicherstellen, dass ich überall da, wo ich schnell rankommen möchte und muss, dass ich da auch rankommen kann, dass ich dann da schnell Türen öffnen kann, Klappen wegnehmen kann und so weiter und so fort. Eine hohe, gute Erreichbarkeit in Sachen Armlänge, dass ich mich nicht unnötig nach vorne beugen muss, also wieder diese ergonomischen Aspekte und mir damit dauerhaft Rückenschmerzen schaffe. All dies spielt natürlich beim Industrial Design auch eine Rolle. Und um zu deiner Frage zu kommen, nein, das vermissen wir nicht. Das machen wir ja auch noch ständig. Und da freue ich mich auch, dass wir einige Kunden im Maschinenbau immer wieder mit schönen, ja, Maschinendesigns versorgen können.
Helmut, Skandinavien ist ja so die Region des Designs. Habt ihr da bei UA früher drauf geachtet, auf Design?
Ja, also UA hat auf das Design sehr stark geachtet. Da kommt auch der UA Roboter über die sehr schlanke Optik, die Farbabweichungen. Ich denke, die Skandinavier sind da relativ weit und Optik und Design oder das schlichte Design, die einfache Handhabung spielt da eine Rolle. Und das war auch für den UA Roboter eine ganz große Entscheidungsmerkmal, um sich zwischen den Industrierobotern und dem Cobot zu unterscheiden. Und das hat er, jeder spricht der Roboter mit den blauen Kappen, tatsächlich geschafft. Das ist eine absolute Wiedererkennung. Das begründet unter anderem auf dem Design. Und jeder hat gesagt, na, wie schaut denn der klein und niedlich aus? Erst einmal ein bisschen despektierlich, aber im Hintergrund stand eigentlich, dass man eben nicht bedrohlich, nicht ängstlich und für Kinder zum Bedienen ist. Das war der Hintergrund auch von der Design, Optik, Handhabung, das so leicht und einfach zu gestalten. Absolut.
Und für mich einer der größten Design-Fails war die Leute, die auf einmal mal Augen auf ihre Roboter geklebt haben.
Ja. Also, sehr interessant.
Eine Verniedlichung, ne?
Ja.
Aber im Grunde steht da natürlich auch so die Stärkung der Marke im Hintergrund, ne? Das erleben wir ja auch, dass so eine Markenbindung ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei ist, wie ich Produkte verkaufen kann. Wenn erstmal eine Marke geschaffen wurde, dann habe ich Vertrauen in die Qualität, dann weiß ich als Kunde, was mich da erwartet. Und eben über diese Designmaßnahmen stärkt man die Marke. Macht man vielleicht die Marke überhaupt erst zu diesem wiedererkennbaren Objekt und schafft so damit den Erfolg, den eben designorientierte Unternehmen erzielen können.
Super spannender Einblick in ein ganz neues Themenfeld, Helmut. Ich sag vielen Dank an Tom und schöne Grüße in die Nachbarschaft, weil unsere Büros liegen sozusagen fußläufig 50 Meter auseinander. Schöne Grüße nach Würzburg, Tom.
Tom, auch von meiner Seite herzlichen Dank. War super interessant, super informativ. Ich hoffe, dass die ein oder anderen Roboterhersteller sich das zu Herzen nehmen, bei dir womöglich das Telefon klingelt, der gerade ein paar zur Seite steht, denn ich denke, da ist tatsächlich noch einiges an Handlungsbedarf. Super spannend. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.